gentlemen, life on tape from Germany, the one and only Box Podcast.
Hallo und herzlich willkommen beim Box Podcast, Ausgabe 246. Heute mit dabei die Samira.
Hallo.
Und der Robert.
Schönen guten Tag.
Guten Tag und guten Tag Boxen. Es ging ja wieder langsam los, sagen wir mal. Und es fing an am Dienstag im MGM Hotel in Las Vegas. Da kämpfte Shakur Stevenson gegen Felix Caraballo. Und Stevenson gewann, ja, erwartungsgemäß kann man sagen, in der sechsten Runde durch K.O. Ansonsten, ja, einfach eine kleine Veranstaltung auf ESPN, die man nicht unerwähnt lassen sollte, aber auf die man ja auch nicht groß drauf eingehen muss, weil die ganz großen Kämpfe, wenn man sich mal so schaut, was so demnächst ansteht, die wird's ja eher wieder im Juli geben. Also Kämpfe, wo man jetzt wirklich sagt, boah, da freut man sich drauf. Avi Dubois gegen Joyce oder Alvarez gegen Smith, da fängt es dann hoffentlich langsam wieder an. Und als erste Veranstaltung in Europa, ja, da war am Freitag in Berlin Argon Sport, Samira, in den Havel Studios. Du hast es gesehen.
Genau, und zwar, ja, waren da 90 Leute in der Halle, also nur die Leute, die da wirklich, das Filmteam, die da mitgearbeitet haben, der Kommentator wahrscheinlich auch, denke ich mal, Matthias Preuß, dass er drin saß, also sehr guter Kommentator. Ja, die Bildqualität der Übertragung war jetzt nicht die beste, also haben wir schon mal besser gesehen, manchmal auch ein bisschen verwackelt und so, aber man will ja nicht meckern. So, dann kommen wir mal zu den Kämpfen. Ja, den Hauptkampf hat Jack Kulka gemacht gegen Howard Cospolite. Ja, wie wir halt schon im Vorhinein dachten, ging der Kampf halt auch über 12 Runden. Das ist ja meistens so, weil Jack Kulka ist halt so, auch wenn der Gegner jetzt mit seinem Rekord schwächer war. Ja, im Endeffekt, ja, man war Howard Cospolite nicht auf seinem Level. Ich meine, das hat man ja schon vorher im Ranking, im Kampfrekord gesehen. Der Franzose, ja, ist jetzt, also er hat sich wacker geschlagen so, hatte auch seine kurzen Momente, wenn Jack Kulka ihn gelassen hat, sagen wir mal so. Also ich fand, er hat manchmal so zu viele Pausen gehabt, beziehungsweise eventuell Konditionsprobleme. Das kann man vielleicht auch noch auf ein paar andere Argon-Boxer projizieren, keine Ahnung, kam mir so vor, dass die alle nicht, also sie sahen schon alle sehr fit aus und so, da kann man nichts sagen, auch austrainiert und so, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass sich manche da irgendwie zu viel, ja, einfach, da hat einfach ein bisschen Kondition gefehlt, also bei Schicke dann vielleicht auch, ich meine, da kommen wir später zu, dann Guattieri hat auch so seine Momente. Bei Jack Kulka war es halt unnötig. Also er hat, sein Gegner hat er dadurch halt immer stärker gemacht, dass er sich dann manchmal so zurückgenommen hat und einfach vor dem Gegner stehen geblieben ist, der technisch natürlich total unterlegen war, auch keine gute Beinarbeit hatte, viel zu fest auf dem Bein stand, sehr unflexibel. Ja, und hat sich dann einfach treffen lassen oder auch im Infight, ne? Das haben wir auch schon von seinem letzten Kampf gesehen. Oder ja, gegen Jamar Saidi, da war das auch schon so teilweise so, dass man dachte, ja, also wir haben Kulka auch schon mal besser gesehen, zum Beispiel gegen Derevyanchenko. Also er hatte schon bessere Kämpfe, aber so die letzten beiden, würde ich sagen, also seit dem Kampf dann ging es halt so ein bisschen mit der Leistung, auch weil die Gegner vielleicht schlechter wurden, hat er halt nicht mehr so gut glänzt. Ich weiß nicht, ob das bei Kulka so ist, dass er, also natürlich war er viel bessere Gegner, er viel bessere Boxer, er hat fast jede Runde gewonnen bei mir, auch wenn jetzt irgendwie die Punktrichter das knapper gesehen haben mit 116, 112, 117, 111 und 118, 110. Also manche haben es schon ein bisschen knapper gewertet, manche Runden waren auch ein bisschen enger, aber das lag halt nur daran, dass Kulka dann einfach das Tempo rausgenommen hat und einfach dann ja, fast sehr wenig gemacht hat und sich ausgeruht hat. Also es lag dann wirklich an konditionellen Sachen und er wollte das dann auch so, hat man das Gefühl gehabt, wer hat den Kampf diktiert. Er hat sich dann, ja, sah dann manchmal einfach ein bisschen so müde aus und gegen so jemanden habe ich dann halt auch so ein bisschen, ja, von anderen Kritik gelesen. Er hätte eigentlich da besser aussehen müssen, ne, gegen so einen Franzose, der jetzt irgendwie nicht zu den Top-Boxern in der Welt gehört, aber vielleicht ist es auch so,
dass... So ein Franzose!
Nein, ich meine, das ist ja kein Name, weißt du, 163 ist es ja bei Boxer in der Welt platziert. Ich meine, Kulkay hat ja wirklich schon gegen sehr gute Leute geboxt und er sah auch manchmal sehr gut aus, also nicht schlecht. Ich meine, Andrade, Suleki, Derevyanchenko, ich meine, das ist ja wirklich ein ganz anderes Kaliber und da sah er halt auch in diesen Kämpfen auch ganz anders aus, so. Aber natürlich hat er irgendwie bei mir vielleicht eine Runde abgegeben oder so. Ich fand nicht, dass der Gegner jetzt, klar hat er ihn manchmal getroffen, aber also wirklich, also im Endeffekt war Kulkay sowieso fast immer der Bessere. Aber es war jetzt auch nicht so, ja, dass man dachte, Kulkay sieht jetzt immer so 100 Klassen besser aus. Manchmal hat er sich so ein bisschen einfach, ja, zu viel zurückgenommen. Ja, ich finde, er hätte einfach auch bei den Punktrichtern eigentlich jede Runde da haben müssen, so gegen so einen Gegner. Aber naja, das ist dann vielleicht nicht, ist auch einfacher gesagt als gemacht. Aber trotzdem natürlich ein guter Kampf, erstmal zum Reinkommen und so. Für Kulkay hatte keine großen Probleme, außer vielleicht die Kondition. Und sonst hat er gesagt, nach dem Kampf, er möchte jetzt gerne gegen Abbas Barau boxen in Deutschland. Also ja, um zu klären, wer in Deutschland halt der Beste ist. Oder halt international hat er Golovkin und Canelo erwähnt. Könnt ihr ja sagen, was ihr davon haltet. Oder wie er die Kämpfe so gegen Abbas jetzt zum Beispiel, was würdet ihr, weiß nicht, würdet ihr es gerne sehen?
Auf jeden Fall, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das passiert, weil Abbas Barou ist ja jetzt noch sehr, sehr nah am Anfang seines Aufbaus und Kulkay ist schon, Stand jetzt würde ich sagen, der beste Boxer, den wir haben in Deutschland. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich Sauerland den Rekord von ihm kaputt machen lässt, vor allem von einem ehemaligen Boxer, den sie selber mal unter Vertrag hatten. Von daher, also sehen wollen auf jeden Fall, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so schnell passiert.
Richtig, und Golovkin und Canelo will jeder boxen, einfach aufgrund des Geldes, aber passieren wird das auch nicht. Also ich kann mir das nicht vorstellen.
Ja, er wünscht sich halt nochmal einen WM-Kampf, aber ja, die Frage ist ja auch nur bei Abbas jetzt, das wäre auf jeden Fall für Deutschland ein geiler Kampf, aber ich meine, man darf es halt auch nicht... Man darf ihn halt auch nicht so überschätzen, ne? Also ich meine, der ist schon sehr talentiert, aber ich meine, der hat erst 9 Kämpfe, ne? Das ist halt und
das deswegen weiß ich auch nicht. Dann jemanden wie so eine, ich sag mal jetzt schon so eine Hausnummer wie einen Kulkay?
Das wäre schon der Step wäre, glaube ich, für ihn zu groß, oder? Also ich meine, klar, also ich weiß nicht, ob das für ihn auch so gut wäre, weil... Also für Kulkay wäre es auch scheiße, ne? Stell mal vor, Kulkay verliert, dann kann er seine Karriere beenden, so eigentlich.
Vor allem, genau, warum sollte man dann so ein großes Risiko eingehen, wenn es für den Kampf ja auch, hart gesagt, für den Kampf gibt es ja auch keinen großen Markt. Das würde ja erst Sinn machen, wenn es wirklich mal irgendwann wieder ein Fernsehsender übertragen würde. Aber vorher wird das einfach nicht stattfinden. Warum? Warum sollte man da irgendwelche Risiken eingehen?
Ja, nur damit man sagen kann, ja, 2 Deutsche kämpfen um Platz 1 irgendwie in Deutschland, ne? Aber ich meine, der eine hat auch irgendwie...
Ja,
aber
das gibt's ja nie eigentlich, ne?
Ja, hat auch viel mehr Erfahrung und es stimmt halt, wenn es halt auch nur auf Bild Plus da gezeigt wird, ich meine, das kriegt doch wirklich keiner mit, so. Das ist halt wirklich so, das ist eine Plattform, wo die Bildqualität halt auch nicht sonderlich toll ist, die strengen sich natürlich irgendwie an, man kriegt, okay, man zahlt auch nicht viel dafür, 3,99 oder so pro Monat, was will man da erwarten, aber es ist halt auch wirklich kein, ja, das, okay, es hat jetzt auch damit zu tun gehabt, dass jetzt auch keine Zuschauer da waren und so, aber es sah schon so ein bisschen, ja, wie so eine Billigproduktion aus, wenn man es jetzt hart sagt, ist halt wirklich so, das sah jetzt nicht so extrem, also es war jetzt nicht wie im RBB, das war ja schon ein ganz anderes Level und das sieht man halt auch und ob man dann unbedingt so einen Kampf dann auf Bild Plus zeigen muss, was eh keiner mitkriegt, so, das ist halt, selbst die Boxfans haben das nicht alle so mitgekriegt, diese ganzen Kämpfe, was für manche dann, ja, vielleicht auch nicht.
Also ich hatte ein Problem, mir zum Beispiel den Lives bei YouTube von den Vorkämpfen anzugucken, ich habe jetzt im Nachhinein gesehen, es gab ihn wohl doch, vielleicht habe ich auch irgendwie eine falsche Zeit gewählt oder dergleichen. Stand jetzt, wir nehmen ja heute am 14.06. auf, das ist gerade kurz nach 2, haben das noch nicht mal, haben das gerade mal 1400 Leute gesehen bei YouTube. Das ist also echt überschaubar.
Ja, und das natürlich sind das, muss man dazu sagen, das sind natürlich auch die eher noch, also die Namen von den Boxern, die da, ich glaube, da wurde Adam Amkadov gezeigt, der auch von Argon ist und auch ja, verloren hat, was wahrscheinlich auch gegen Thomas Piccirillo, was wahrscheinlich auch nicht vorgesehen war. Und Jama Saidi, der wurde da auch, oder wurde der schon bei Bild gezeigt? Weiß ich gar nicht genau. Boah, das, ich habe das nicht alles. Nee, Haro Matevusyan, genau, der wurde, glaube ich, noch gezeigt, aber das wurde wegen Kopfschuss ganz früh abgebrochen, deswegen, das war No Contest dann.
Wegen Kopfschuss?
Ja, wegen Kopfstoß. Die sind mit den Köpfen zusammengestoßen.
Ach, Kopfstoß?
Nee, nicht Kopfschuss. Kopfstoß. Also, das war nichts. Nee, ich habe das auch im Nachhinein gesehen. Ich muss mich da entschuldigen, auch wenn ich viele Boxer, also ja, eigentlich gerne live gesehen hätte, aber ich musste ja auch mal selbst trainieren, deswegen war ich egoistisch und habe mein Training vorgezogen vor der Veranstaltung, weil ich dachte, ich kann die ja später noch sehen. Aber ich habe da jetzt, ja, gehen wir mal auf die wichtigsten Kämpfe ein, dann gehen wir, oder auf den, ja, weiß ich nicht, was mich da vielleicht am ehesten noch schockiert hat, aber weil ich das einfach, weiß ich nicht, weil ich Björn Schicke vielleicht auch einfach anders kenne. Ich meine, es wird ja auch immer nur gesagt, dass Vincenzo Gualtieri bei Rocky da war im Team. Aber man darf nicht vergessen, Björn Schicke war genauso mit bei Rocky im Team wie er. Deswegen kenne ich die auch noch so ein bisschen von früher und habe auch die ersten Kämpfe alle so mitgekriegt und weiß eigentlich auch, dass Björn Schicke da eher schon so ein harter Boxer ist und auch hart schlägt. So. Und ich meine, ich weiß noch, ihr habt mich ausgelacht, als ich gesagt habe, dass ich gehört habe, dass dieser Martin aus Sumanian hart schlagen soll. Da habt ihr mich ausgelacht, weil er irgendwie eine K.O.-Quote von 33 oder irgendwas um die 30% hatte. Aber ich meine, im Endeffekt hatte ich wahrscheinlich sogar recht so, weil, also, oder weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, er ist schon so ein Boxer. Also man konnte von ihm auch nicht wirklich viel finden bei YouTube. Nur ganz altes Material und deswegen war das so eine Überraschungstüte. Aber ich muss sagen, dass Björn da schon echt... ja, ein bisschen, also am Anfang für mich hat er dann nicht wirklich die Runden abgegeben, wobei manche das anders sehen, auch der Kommentator hat es viel enger gesehen. Für mich hat Martin Asumanyan einfach da zu wenig gemacht, wobei er halt schon so ein hart schlagender Boxer ist, also der schlägt nur mit Kraft, der springt auch in seinen Gegner rein mit harten Schlägen, also er hat nicht probiert, irgendwelche lockeren Jabs rauszufeuern oder so und Punkte zu sammeln, sondern bei dem war klar, der will irgendwie auf einen vorzeitigen Sieg und seine K.O.-Chance suchen. Bei ihm, er ist ja der Cousin von Arthur Abraham, der war auch in der Ecke bei ihm, hat ihm ein paar Tipps gegeben. Und ja, in der sechsten Runde, da hatte, ja, oder kommen wir davor, ja, wann hat es angefangen? In der dritten Runde hat Björn Schicke Nasenbluten gekriegt, wobei ich jetzt auch nicht sagen würde, dass ihm das jetzt irgendwie besonders aus dem Konzept gebracht hat, weil jeder, der schon mal Nasenbluten vom Boxen hatte, weiß, dass man das eigentlich gar nicht so merkt und es eigentlich viel schlimmer aussieht, als es ist. Aber vielleicht irritiert das Blut dann trotzdem manchmal. Für mich hat er die Runden alle gewonnen, so einfach weil er aktiver war, zwar vorsichtig geboxt hat, aber mehr mit seinem Jab gearbeitet hat. Aber die sechste Runde war halt so ein Gamechanger. Da ist erstmal sein Mundstück irgendwie rausgefallen. Weiß man jetzt nicht, ob er das irgendwie absichtlich, unabsichtlich, um sich eine Pause zu gönnen, gemacht hat. Keine Ahnung, das konnte man nicht so wirklich sehen. Und dann am Ende der Runde hat er echt große Probleme gekriegt. Also der Bildkommentator Lubo meinte, dass er kurz vorm Knockdown war. Er hat auf jeden Fall wirklich gewackelt. Die letzten 40 Sekunden hat er richtig Treffer kassiert und auch harte Treffer. Also er hatte dem halt nicht wirklich was entgegenzusetzen. Er hat die halt dann genommen. So. Er war wirklich in großem Problem. Dann kam halt der Ringgong. Ja, weiß ich nicht. Dann war Pause. Da war erstmal jetzt nichts. Man konnte auch nichts sehen. Da wurde auch kein Arzt oder so in die Ecke geholt. Und dann, ja, als die siebte Runde eingeläutet wurde, ist halt Björn Schicke einfach auf seinem Stuhl sitzen geblieben. Ja, und dann war der Kampf vorbei. So. Also es war schon, also es hat mich schon so ein bisschen... Ja, was soll ich sagen? Sehr, sagen wir mal so, sehr überrascht, weil Björn eigentlich wirklich einer der letzten Boxer ist, wo ich sagen würde, der gibt einfach so einen Kampf auf. Also er ist eigentlich, noch nie habe ich den so erlebt, noch nie. Also am Ende wurde auch gesagt, dass er Kopfschmerzen gehabt haben soll und irgendwie rote Punkte gesehen hat und deswegen dann sozusagen aufgehört hat. Axel Schulz meinte, er hatte Konditionsprobleme und hat deswegen irgendwie ist sitzen geblieben, dass er halt, ja, also ich würde sagen, Björn ist echt ein harter Boxer so. Und wenn er da sitzen bleibt, dann bleibt er eigentlich nur sitzen, wenn er weiß, dass er den Kampf wahrscheinlich verliert. Also so würde ich das einschätzen. Ich habe jetzt auch noch nicht mit ihm geredet, aber es muss schon dann was Hartes gewesen sein, weil eigentlich er ist jetzt nicht so ein, weißt du, so ein Aufgeberboxer, so wie es so manche gibt, die sich da einfach hinschmeißen und so. Deswegen, ja, also er hat auf jeden Fall seinen Titel verloren. Erste Titelverteidigung ist halt nach hinten losgegangen. Martin Asumanyan hat einen Überraschungssieg gelandet, ist neuer EBU European Champion im Mittelgewicht. Ja, hat sich natürlich auch Arthur Abraham gefreut. Argon hat halt dann zweite Niederlage kassiert nach Adam Amkadov. Und ja, dann kommen wir mal zu dem erfreulicheren Kampf. Also muss man gucken, wie wir uns jetzt verkraftet und so, ob es ein Rematch gibt oder nicht. Und ja, was er wirklich hatte, weiß man jetzt auch nicht. Ob er irgendwie nicht richtig sehen konnte oder nicht. Aber ich meine, keine Ahnung, eigentlich würde man auch einen Arzt dann zu Rate ziehen. Ne? Keine Ahnung, was da war. Aber vielleicht hat er auch einfach Konditionsprobleme, so wie ich das schon bei Kulka ein bisschen gesehen habe. Und wie ich das auch bei Gualtieri ein bisschen gesehen habe, muss ich sagen, wobei Gualtieri echt einen Bombenkampf gemacht hat. Was aber von seiner eigenen Presseabteilung nicht so gesehen wurde. Also wo ich echt überrascht war, als ich das gelesen habe. Also ich weiß nicht, welchen Kampf die da gesehen haben, aber auf meinem Punktzettel hat Vincenzo Gualtieri fast, also 98-93 gegen Alexander Pavlov gewonnen, wobei ich halt die eine Runde unentschieden sozusagen gewertet habe, aber die man halt, wenn man die knapp sieht, an den Heimboxer gibt, dann liegt Gualtieri ganz weit vorne in diesem Kampf. Und die Punktrichter, nach 10 Runden haben die Punktrichter diesen Kampf sowas von eng gesehen. Also ich weiß nicht, was das auch für Punktrichter waren. Die Namen haben sie auch extra noch bei Boxrec verheimlicht. Also ich weiß nicht, die stehen da nicht. Aber ich meine, die Punktrichter haben 96-95, 96-94 und 95-95 gewählt. Ein Unentschieden. Das heißt, er ist durch Sieger, durch einen Mehrheitsentscheid gewonnen, obwohl er fast jede Runde gewonnen hat. Also wollen die mich verarschen? Also wirklich, am liebsten so, was ist das denn? Also das wird auch so kommuniziert, dass es irgendwie ein knapper Kampf war. Also jeder, also bitte jeder, der denkt, dass dieser Kampf knapp war, der hat wirklich keine Ahnung vom Boxen, muss man wirklich so sagen. Also guckt euch den Kampf nochmal an. Vincenzo war der viel bessere Boxer, viel variabler, hat viel mehr gemacht, hat ihn sogar manchmal ausgetanzt mit hängender Deckung so. Also natürlich, Pavlov ist kein schlechter Mann, aber er ist halt viel zu eindimensional auslesbar, hat kein bisschen so einen Siegeswillen gezeigt. Er hat halt seinen Stiefel so runtergeboxt, aber als ob er schon wusste, dass er einfach verliert so. Hat irgendwie ihn auch nicht durch irgendwelche Treffer beeindrucken können. Hatte, weiß ich nicht, am Ende hat er noch einen Cut bekommen auf der Nase in der 10. Runde, da war aber der Kampf eh schon fast vorbei. Aber da war echt nichts Besonderes jetzt zu sehen, dass man dachte, dass er da irgendwie so viele Runden eng gestaltet hat. Also ich verstehe nicht, wie das gelaufen sein soll. Also ich verstehe es wirklich nicht. Vielleicht kann es ja irgendjemand mal erklären von Argon. Aber, oder jemand anders, aber für mich war der Kampf recht eindeutig, sehr guter Kampf. Vincenzo Gualtieri ist neuer deutscher Meister Mittelgewicht und hat den Kampf sehr verdient und klar gegen einen sehr eindimensionalen Boxer, harten Arbeiter, der stehen geblieben ist, gewonnen. Aber ja, mehr, was soll ich dazu noch sagen? Mehr als mich aufregen kann ich nicht, aber ich finde es halt trotzdem komisch, dass der eigene Boxstar einen schlechter verkauft, als man eigentlich war. So, das ist, irgendwas läuft da dann schief, keine Ahnung. Ja, also das Wichtigste zu dem Event habe ich jetzt einen langen Monolog auch gehalten.
Ja, damit ist, denke ich, auch alles gesagt dazu. Ne? Und dann gab es ja noch eine weitere Veranstaltung in Polen, in einem Dorf mit 900 Einwohnern südlich von Krakau. Kämpfte Mariusz Wach gegen Kevin Johnson. Und auch da, der Kampf war ja irgendwo zu sehen als Pay-Per-View, konnte man ihn, glaube ich, buchen. Aber im Grunde verlief es...
Auch schon irgendwie frech, oder?
Ja.
Haben schon auch ganz viele Leute gekauft.
Ja, ich denke auch, ja, wenn die also Millionen, Milliarden vielleicht eingenommen haben. Ja, aber auch da...
Auf jeden Fall bestimmt der größte Kampf in der Geschichte von Konari.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, auch da erwartungsgemäß haben eigentlich alle Heimboxer gewonnen. Wenn man sich so... alle Boxer mit besserem Rekord haben gewonnen. Alle Gegner, wo viel Rot im Rekord ist, haben verloren, wie das halt eigentlich immer so ist auf kleinen Ringveranstaltungen. Und ja, das ist einfach nur Aufbau-Event für Journeymans gewesen. Im Fall von Wach, vielleicht Journeyman auf sehr auf höchstem Niveau, kann man vielleicht sagen. Auf jeden Fall, ja, Wach hat klar gewonnen, hat Kevin Johnson klar ausgepunktet. Ja, ansonsten ist da eigentlich kein Kampf, auf den man irgendwie eingehen müsste oder irgendwas groß dazu erwähnen müsste.
Aber es ist schon komisch, dass der so lange mit dem noch über die Runden geht. Also da könnte ich mir schon, wenn man mal überlegt, dass Wach ja eigentlich im März gegen Agit Kabayel boxen sollte. Puh. Also da räume ich Wach mittlerweile immer weniger Chancen ein.
Ja. Ich weiß nicht, ob der nicht auch einfach weich geklopft ist, ne?
Na gut, der hat schon jetzt auch ein altes Schlachtrost. Der hat schon jetzt in den letzten paar Jahren klingt wie so ein traumatisierter Hund. Der hat einiges hinter sich.
Er ist auch schon 40, ne? Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Mhm. Also der wird wahrscheinlich auch nicht mehr so lange boxen. Aber ja, im Endeffekt sind das ja alles jetzt so ein bisschen, ich denke mal auch die Kämpfe, die wir bis jetzt alle sehen oder die jetzt auch die Veranstalter, die jetzt die Ersten sein wollten mit ihren Veranstaltungen, die haben vielleicht auch, ja, die Boxer sind vielleicht auch nicht alle so perfekt vorbereitet, muss man halt auch mal dazu sagen, weil ich weiß nicht, viele haben auch eine Zeit lang alleine trainiert und ich meine, es ist auch oft schwer, denke ich mal, alleine sich zu motivieren, wie wenn dir ein Trainer in den Arsch tritt. Ist einfach so. Vielleicht hat es dann auch, sind die Kämpfe halt die Qualität einiger Kämpfe, würde ich sagen, ist vielleicht auch deswegen ein bisschen niedriger, weil einfach wegen dieser ganzen Corona-Zeit und diesem ganzen Drumherum noch einfach auch ein bisschen anders ist als sonst, sagen wir mal so. Ein bisschen negativ halt für alle. Wobei, ja, keine Ahnung. War klar, dass jetzt kein Hammerfight stattfindet, ne? So kurz nach Corona. Ja, und
ich denke mal, das wird für die meisten noch in irgendeiner Form ein Testlauf gewesen sein, genau. Um zu gucken, wie klappt das, was hat nicht geklappt, was muss man noch optimieren, wie ist die Resonanz, etc.
Genau, denke ich auch. Auch so, wie können wir das veranstalten, genau mit den Tests und so, ja, wie Corona-Tests gemacht werden und wie oft und ob wer das hinkriegt. Ja, muss man schauen, wie die Nächsten das jetzt alle machen, aber so viel darf man da wahrscheinlich auch nicht erwarten, so, weil das auch für alle ein bisschen anders war als sonst.
Ja. Ja, und wie gesagt, größere Sachen wird es dann ja auch wahrscheinlich erst im Juli geben. So wie es aktuell aussieht. Aber es ist halt alles immer noch schwierig zu sagen oder da irgendwie genaue Prognosen abzugeben, wann es wirklich rund geht wieder. Vollkommen, das ist halt ja immer noch nicht so richtig absehbar. Gut, dann wäre es das soweit mit dem Rückblick. Kommen wir zur Vorschau. Ja, da sind auch wieder ein paar kleinere Veranstaltungen am Samstag in Mexiko. Kampf im Federgewicht. Kämpfe im Federgewicht kann man sagen, aber ja, das ist jetzt auch nichts, wo man sich, was man jetzt irgendwie besonders gucken müsste oder sowas. Navarrete gegen Uriel Lopez oder so, das ist, ja, es geht halt klein los, ne? Oder irgendwie in Nicaragua ist eine Veranstaltung, aber auch da ist eigentlich jetzt nichts, wo man jetzt irgendwie groß drauf eingehen müsste. Oder wollt ihr dazu irgendwas sagen?
Nö, es geht weiter.
Ja.
Ja, dass einfach Boxen wieder langsam losgeht. Aber das sind ja auch alles so Stay-Busy-Kämpfe, wenn man sich das so anschaut. Die Karten und die Gegner und so, das ist jetzt nicht so. Keine Big Fights, die man unbedingt sehen muss.
Ja, es fängt jetzt ja erstmal wieder alles langsam an. Und das ist halt so die Marke, die Kategorie von Kämpfen, die falsch stattfinden, um ein bisschen den Rekord aufzuhübschen und ein bisschen den Rekord auszubauen. Das war es aber auch schon. Ich meine, wenn du mal überlegst, in normalen Zeiten, wenn wir einen Podcast machen und dann eine Vorschau machen und wir dann die Listen durchgehen, was findet so demnächst statt? Also 90% sortiert man ja dann schon meistens aus, weil es halt nichts Großes ist. Oder, ja, ich sag mal, wenn jetzt irgendwo in einem, weil ich, venezualischen Dorf dann da irgendwo eine Veranstaltung stattfindet im Strohgewicht mit Boxern, die ich nicht kenne, dann rede ich ja natürlich auch nicht darüber. So eine Veranstaltung ist das. Die findet halt jetzt statt und es geht so nach und nach wieder los. Und dann werden irgendwann die größeren Sachen auch wieder kommen.
So ist es. Ja, ansonsten an News gibt es auch wieder nicht so viel. Habt ihr da überhaupt irgendwas gefunden?
Ja, dass Tyson Fury mitgeteilt hat bei Twitter. Ja, ich kann es ja mal vorlesen. Es ist offiziell, erst zertrümmere ich Deontay Wilder, dann vernichte ich Joshua. Das heißt, es wird einen Kampf zwischen Joshua und Tyson Fury geben.
Ist das wirklich offiziell? Weil ich habe letztens auch irgendwas gelesen. Es ist offiziell und dann im gleichen Bericht wurde dann aber auch geschrieben, dass noch kein Austragungsort feststeht und es auch noch keine Unterschriften auf den Verträgen gibt. Das klingt für mich jetzt eher gesagt nicht nach, dass es feststeht.
Es hat nur auf Tyson Fury gesagt. Also für ihn ist es... für ihn steht
Tyson fest. Fury hat auch gesagt, dass wenn er sehr viel onaniert, dass das seine Testosteronproduktion fördert.
Ja, ich habe ja gesagt, das hat Tyson Fury auf Twitter gesagt. Nee, aber Eddie Hearn hat noch nichts offiziell verkündet. Ich meine, das wird ja auch erst im nächsten Jahr stattfinden. Da wird er den Kampf jetzt noch nicht... Weiß ich nicht. Wird er wahrscheinlich nicht so schnell den verkünden. Vor allen Dingen nicht, bevor Joshua erstmal gegen Kubal Pulev boxen muss. Ich meine, das ist auch so ein bisschen komisch, weil... Ja, natürlich ist Joshua da der klare Favorit gegen Pulev, aber trotzdem steht der Kampf halt noch davor. So, sagen wir mal so. Den muss er auch erstmal machen. Und dann wird man sehen, wie es weitergeht. Aber wahrscheinlich laufen die Gespräche ganz gut und es ist in Aussicht, dass die halt sich einigen. Das ist ja auch schon mal was Gutes, weil es könnte ja auch sein, dass sie sich einfach von der Börse her gar nicht einigen und dieser Kampf halt nie kommt und die sagen, scheiß drauf so. Aber es sieht halt anscheinend gut aus oder Tyson Fury geht davon aus, dass der Kampf im nächsten Jahr dann kommt. Aber ja, er hat auch schon natürlich schon sehr viel geredet, wenn der Tag lang ist. Werden wir sehen, aber wäre auf jeden Fall sehr geiler Kampf. Der müsste auf jeden Fall in UK stattfinden. Das wäre halt wirklich krass. Da können die wahrscheinlich 2 Fußballstadien mitfüllen. So. Aber ja, Doppelstock-Fußballstadion.
Ja, da ging auf jeden Fall einiges voran. Ne? Das wäre halt so das mitgrößtmögliche, was man überhaupt machen könnte.
Ja, müssen wir abwarten, müssen wir dann mehr darüber berichten, wenn es wirklich, wenn Eddie Hearn das so verkündet. Ja.
Wenn da wirklich eine Unterschrift geleistet worden ist, dann sehe ich das als offiziell an.
Ja, ist ja auch richtig so, weil die Leute reden viel, gerade die Boxer, ne, die probieren auch immer irgendwas zu forcieren, indem sie irgendwas äußern oder irgendwas zu drängen, das dann schneller geht und so, was dann vielleicht gar nicht so richtig stimmt.
Genau. Ja, und ich strebe ja auch persönlich einen Kampf gegen Alvarez an, für nur 3 Millionen Dollar.
Nicht gegen Mike Tyson, so wie alle anderen jetzt.
Ja, für dich auch, aber mache ich auch.
Habt ihr die letzte Folge von Hotboxing mit Mike Tyson gesehen?
Nein.
Nee. Wisst ihr, wer der da Gast ist? Also der ist für mich die gleiche Kategorie wie Manuel Char. Du weißt halt nicht, warum du immer über ihn sprichst, aber du tust es halt immer. Shannon the Cannon Briggs.
Oh. Hey, aber der ist unterhaltsam, oder? War der nicht unterhaltsam?
Ich gebe zu, ich habe nach 5 oder 6 Minuten habe ich ausgemacht.
Oh. So anstrengend, ja?
Also es ist Podcast kriegst du ja unter anderem bei YouTube. Ich habe das jetzt ohne Bild geguckt. Aber so gern ich Mike Tyson auch hab, aber manchmal kann ich den auch nicht hören. Weil du musst dir das ungefähr so vorstellen. Du hast diese 2 Typen, der hat ja noch diesen anderen, mit dem der dieses Hanf-Business da macht, so ein ehemaliger Footballspieler. Und was, also ich kann auch, den Joe Rogan kann ich mittlerweile nicht mehr hören, weil es ist ja immer dieses, wie umschreibe ich das, dieses sich gegenseitig so Honig um den Mund schmieren und toll finden, was der andere macht und du hörst die ganze Zeit in diesen tiefen Sonoren Stimmen, oh wow. That's amazing. Yeah, yeah, you know what he's doing. Yeah, cool. Yeah. Uh-huh, wow. Da kriege ich zu viel.
Du meinst zu viel Schleimerei oder was?
Ja. Aber, ja. Und ich Ich meine, uns passiert das ja schon manchmal schnell, wenn wir auf irgendwelche Fanfragen eingehen, wenn was wäre, wenn. Aber als ich die 5-6 Minuten nicht mehr da angehört habe, ich weiß gar nicht mal, um was es da ging, weil das so inhaltsleer war. Shannon the Cannon Briggs ist ja auch echt so ein, ist ja auch echt ein Dummschwätzer vor dem Herrn, das muss man ja sagen.
Ja, aber deswegen wurde er wahrscheinlich auch eingeladen, ne?
Also wahrscheinlich,
ich meine, das ist ja sein Job eigentlich, so große Töne spucken, immer alle Leute zu stalken und so Klitschko vom Surfbrett zu werfen. Keine Ahnung, das ist halt immer so ein bisschen. Aber ich glaube, wenn man das mit Bild sieht, ist es vielleicht ein bisschen unterhaltsamer, aber ja, ich höre das jetzt eh nicht konsequent immer, deswegen habe ich das auch nicht so mitgekriegt. Aber natürlich wird er jetzt wahrscheinlich, ich weiß ja nicht, wer sonst so drauf ist, aber er lädt sich wahrscheinlich schon Leute ein, die er mag oder so, ne? Denke ich mal. Er wird sich jetzt da keinen einladen, den er...
Der hat schon interessante Gäste, das muss man schon ihm lassen. Evander Holyfield war da gewesen.
Ja, das ist natürlich was ganz
anderes. Tyson Fury war da gewesen, aber halt auch Leute, die jetzt keine Boxer sind, wie Terry Crews oder auch mal so ein ehemaliges Mafia-Mitglied, Jimmy Kimmel. Also da waren auch schon echt gute Gäste bei dem im Podcast, das muss man ja schon sagen.
Ja, wahrscheinlich hört man das auch einfach wegen Mike Tyson und jetzt auch nicht immer wegen den Gästen, denke ich mal. Ne? Das ist, läuft einfach, weil Mike Tyson das macht. Also,
und der hat schon über 1 Million Abonnenten, das ist schon beachtlich.
Ja, er ist halt Mike Tyson so, das ist halt die alle Fans, ne? So, das ist halt, der könnte mit sonst wem ein Interview machen. So, das ist halt, wenn du Mike Tyson-Fan bist, dann guckst du das wirklich nur wegen ihm, egal was der für Gäste hat. Denke ich, also, und er hat halt wirklich sehr viele Fans auf der ganzen Welt so und seine Art dann auch einfach, ne? Aber klar, ist halt sowieso alles Geschmackssache. Aber ja, wollen wir mal zu den Zuhörerfragen kommen?
Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten sie.
Ja, und er fragte, der wahre 1, was ist mit dem Diamanten, dem Panzer, Manuel Char? Und wer würde zwischen Tom Schwarz und Manuel Char gewinnen? Ja, ich denke doch schon Manuel Char, ne? Ich weiß nicht, wie ihr das sieht, aber ich würde sagen, dass Char zumindest wirkt ja auf mich ja tick robuster, boxerisch sind beide natürlich auf überschaubarem Level. Aber ich würde den Diamanten bevorzugen, weil Tom Schwarz ja boxerisch ja auch nicht allzu viel anzubieten hat, ne? Aber Char hat das natürlich auch nicht. Also das wäre schon ein sehr interessanter Kampf. Das wäre zum Beispiel so ein Kampf, den ich so im kleinen Rahmen echt gerne sehen würde. Das ist, ich muss nicht Char gegen irgendwen um 78 Gürtel sehen. Sondern so einen Kampf finde ich schon sehr spannend. Wen seht ihr denn da gewinnen?
Ich würde auch mit Char gehen, einfach schon, weil er einfach mehr Mumm hat. Ich meine, du darfst auch nicht vergessen, gegen wen stand der schon alles im Ring? Gegen den Vitali Klitschko, der zwar alt war und ihn trotzdem noch vermöbelt hat. Aber er ist nach vorne gegangen. Er ist gegen einen Povetkin in den Ring gestiegen, der ihm Welten auch technisch und boxerisch überlegen war. Er ist nach vorne gegangen. Er hat gegen einen Brides verloren. Er ist nach unten gegangen. Also da ist schon deutlich mehr einfach in der Bilanz von Char drin und dass er ein paar Runden gegen die Leute halt dann durchgestanden hat. Deswegen würde ich da auch mit Char gehen, weil Schwarz einfach schon gegen Leute geboxt hat, die deutlich weiter unter dem Niveau von Char anzusiedeln sind. Und gegen die hat er schon gewackelt. Von daher gehe ich da definitiv mit Char.
Ja, da kann ich mich eigentlich auch nur anschließen, aber ich würde es auch wegen der Erfahrung einfach sagen, weil Manuel Char einfach schon wirklich die besseren Gegner vor den Fäusten hatte und das natürlich ihn auch härter gemacht hat, so in dem, was er nehmen kann. Ich meine, wenn du schon mit Klitschko im Ring standst, reicht ja schon, egal wie lange der Kampf geht, aber du hast schon mal gemerkt, so wie hart so ein Schlag ist und du hast das auch schon ein bisschen eine Zeit lang überstanden, zumindest bis zur vierten Runde. Ich meine, auch andere... Ich meine, davon lernt er schon, denke ich mal. Deswegen müsste er auf jeden Fall da Vorteile haben aus seiner Erfahrung einfach in diesem Kampf. Aber wäre auf jeden Fall wirklich, Das wäre ein Kampf, den könnte man auch im MDR zeigen. Also das könnte man echt gut verkaufen, diesen Kampf, glaube ich. So. Mhm. Echt spannend.
Aber die erste Frage, was ist mit Manuel Char? Das weiß vielleicht wirklich nur er. Er ist jetzt seit zweieinhalb Jahren, über zweieinhalb Jahren hat er nicht geboxt. Im November ist es das dritte Jahr. Man sieht immer nur Videos bei YouTube und Facebook, bei Facebook und bei Instagram, wo er immer am Trainieren ist und also erzählt, dass er bald da wieder zurück ist oder dergleichen. Puh. Weiß man nicht, wie alt ist der jetzt vor allem? Der ist auch schon 35, oder? 35, 36? Fast drei Jahre nicht geboxt, das ist also.
Das ist nicht gut auf jeden Fall, ne? Also.
Gerade als Schwergewichtler ist das ja eigentlich noch ein sehr gutes Alter.
Ja.
Aber es ist noch ein gutes Alter. So danach fängt meistens schon an, so die Kurve nach unten zu zeigen.
Ist ja sowieso alles ein bisschen komisch, ne? So mit dem Doping-Test und so. Das ist ja auch alles sehr dubios. Irgendwie fühlt sich das alles an. Wie einfach irgendwie, also für mich persönlich, wie alle seine Kämpfe, so, das ist alles so, ja, ich persönlich weiß nicht, wie ernst ich das alles überhaupt nehmen kann bei ihm als Boxer und ja, ich finde das einfach komisch. Und bei den Doping-Tests ist ja auch, was ist da rausgekommen, so, das weiß ja auch kein Mensch.
Ja, anscheinend nichts. Also, oder wenn, auch wenn, oder es ist was rausgekommen, aber ich meine, er hat eh jetzt lange nicht geboxt. Das wäre eh schon vorbei, weil die werden nie lange gesperrt. Es ist halt echt so. Du kriegst da nicht so hohe Strafen und diese Strafe wäre halt jetzt auch egal. Also,
ja, aber gefühlt gibt es ja überhaupt keine Aufklärung und ist alles so.
Aber auch bei anderen Boxern, das ist ja bei allen fast so, ne? Das ist ja wirklich bei diesen Dopingfällen immer so ein bisschen so, dass es unter den Tisch gekehrt wird.
Aber dazu gibt es nächste Woche machen wir noch eine Sendung, wo wir auf diese Problematik näher eingehen werden.
Ja, genau. Doping-Folge. Aber ich wollte nur kurz nochmal zu Manuel Char sagen. Also ich kann nur sagen, dass er weiß, dass er auf jeden Fall noch Weltmeister ist. Zumindest hat er am 30. Januar bei Instagram ein Bild gepostet. Da ist er auch im UFD-Gym in Düsseldorf mit Agit Kabayel in der Trainingsgruppe und Erkan Tepas da übrigens auch noch. Das heißt, ist ja bei ihm um die Ecke, ne? Köln-Düsseldorf, da trainiert er anscheinend auch ab und zu oder fest, ich weiß nicht genau. Und da steht von der Straße zu den Sternen WBA Heavyweight Champion and still sind die Hashtags. Ja, aber
von der Straße zu den Sternen, da steht irgendwie bei jedem Post von dem dabei.
Ja, aber ich meine,
ist das nicht irgendwie so ein Ding von Bushido?
Natürlich, ja. Ich glaube schon, ja. Hört sich so an, ne?
Ja, ich bin jetzt nicht so Deutschrap-affin, deswegen...
Aber was für Sterne sollen das sein, die er gesehen hat gegen Brides oder Povetkin? Oder was sind das für Sterne?
Naja, er ist immer noch WBA Heavyweight Champion and still. Das ist, glaube ich, der Sinn davon. Aber anscheinend ist er das halt wirklich noch. Es wurde halt nichts... Also war es da, ist ja schon eine Weile vorbei, ne? Januar. Aber seitdem war auch nur noch zu sehen, dass er halt, trainiert halt. Und zuletzt war er... in Hamburg sogar, bei Universum. Am 29. Mai hat er ein Foto mit den Harut-Junior-Brüdern gemacht bei der Universum-Box-Promotion. Also wer weiß, da steht nur Boxing-Lessons done. Keine Ahnung, ob er da jetzt öfter trainiert, aber ich meine, das wäre jetzt ein...
ich erinnere mich, das Lustige war, ich habe das sogar kommentiert, er hat sich da total verschrieben, weil er hat da wohl eine Trainingssession gemacht und er hat als Trainer Erol... Der Bülent Ceylan als Trainer angegeben. Ich so, ich glaube, du meinst als Trainer Bülent Basel und als Promoter Erol Ceylan. Da hat er das irgendwie verwechselt und hat dahin geschrieben, Bülent Ceylan.
Aber von EC? Mhm. Aber er war ja jetzt bei Universum.
Er war auch bei EC gewesen.
So, auch davor. Achso, ich hab das jetzt in den letzten Hamburg Post gesehen. Aber ich meine, dann wandert er anscheinend rum. So, also muss man ja sagen, anscheinend ist er in verschiedenen Gyms oder bereitet vielleicht auch andere vor. Wobei er, glaube ich, hauptsächlich schon im UFD-Gym ist, weil das einfach in Düsseldorf ist und er in Köln wohnt. Und ich meine, alle anderen Gyms sind einfach recht weit weg für ihn. Ja, wird man sehen. Aber ich denke mal, ein Grund, warum er auch nicht so schnell boxt, ist, dass er einfach mit der Promotion irgendwas stimmt oder die keinen Bock haben, da irgendwie viel Geld auszugeben für irgendwas oder ja.
Ja, vor allem, ist das überhaupt eine Promotion?
Ja, er wird auf jeden Fall irgendwie, oder wurde zuletzt, wurde er schon unterstützt, ne? Von, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß der denn? Vom Österreicher. Okay, hier steht der Name auch nicht. Ja, der ist jetzt, ich weiß, es ist wahrscheinlich auch gar keine, nee, es ist keine Promotion, aber es ist jemand, der ihn finanziell, glaube ich, unterstützt. Aber das weiß man halt auch alles nicht so, ob das alles noch so ist oder nicht. Ja, wie viel Geld da noch reingesteckt wird. Und wenn du da alles alleine machst, also ich meine, der wird Char auch nicht sein ganzes Vermögen, was er aus den Kämpfen bis jetzt verdient hat, irgendwie in eine Titelverteidigung stecken. Ne? Also das kann man sich ja denken, dass das irgendwie nicht stattfinden wird. So. Obwohl die ja schon große Pläne hatten, da in Köln irgendwelche großen Arenen zuletzt voll zu machen. Aber ja, muss man abwarten, keine Ahnung, was mit ihm ist, aber man erfährt da halt auch nicht wirklich viel, außer über sein öffentliches Profil, so, da wird jetzt auch nichts verkündet oder so. Muss man abwarten.
So ist es. Und dann gab es noch eine Frage. Eure Meinung zu Joseph Parker und seine weiteren Chancen? Der scheint viel austrainierter mittlerweile zu sein. Ja, ich hoffe das, dass er viel austrainierter ist und ja, Chancen hat er immer. Ich meine, Joseph Parker ist halt irgendwo zwischen Top 5 und Top 10 in der Welt einzuordnen. Er hat halt schon gute Kämpfe gemacht. Aber Chancen kommt drauf an, halt gegen wen, ne? Gegen wen er kämpft. Aber ich denke schon, dass er auf jeden Fall nochmal irgendwie einen Titelshot kriegen kann. Ich meine, er hat jetzt 2 Niederlagen, die einigermaßen ja eng waren. Zumindest hat er gegen Joshua nicht, es war nicht so, dass er sein Gesicht verloren hat oder so, jetzt brutal zerstört wurde. So ist halt schon ausgepunktet worden, aber er hat auf jeden Fall schon so ordentlich mithalten können, was bei den wenigsten Leuten gegen Joshua der Fall ist. Also sollte man auf jeden Fall immer noch auf dem Radar haben. Und er ist ja auch erst 28. Von daher geht da sicherlich noch einiges voran für Joseph Parker. Oder was denkt ihr?
Wo wird es stattfinden? Macht er wieder seine Kämpfe wie früher in Neuseeland? Was ich persönlich eigentlich ziemlich cool fände, weil ich fand es eigentlich mal schön, wenn er in Neuseeland geboxt hat, samstags mittags um 12. Habe ich dann eben mal den PC angemacht, habe mir den Kampf angeguckt und hat dann noch den Rest des Tages für andere Dinge offen und konnte mir da gut ausgeschlafen so einen Kampf angucken.
Ja, von der Zeit ist auf jeden Fall gut, aber habt ihr schon mal probiert, er heißt ja Joseph Dennis Parker, seinen Alias-Namen auszusprechen? Ich habe mir das gerade nur auf Boxrec. Alias. Guck da mal rauf. Lupe Solilei. Also, das ist echt ein krasser Name. Also, ich weiß nicht, wer den aussprechen kann. Das ist mir gerade nur aufgefallen. Finde ich lustig. Also, ich weiß auch nicht, was das heißt, aber es ist auf jeden Fall ein krasser Name.
Ja. Ja, ich meine, er stammt, glaube ich, von den Maori ab, so, ne? Von den neuseeländischen Ureinwohnern.
Nee, der Samoaner.
Okay.
Die Abstammung.
Ja. Von daher wird das irgendwas Samoanisches wahrscheinlich sein, ne? Oder Insulanisches da aus der Ecke.
Ja, auf jeden Fall krass.
Habt ihr mal die Videos von dem gesehen, die der bei Instagram und bei Twitter postet? Also schauspielerisches Talent hat der Junge, das muss man ihm lassen.
Ich finde auch, der ist sehr sympathisch und auch humorvoll und so. Und wie der sehr rumtanzt manchmal durch seine Wohnung und es ist schon sehr lustig. Also wirklich, zu so einer Musical-Musik oder so. Also er hat auch auf jeden Fall coolen Humor. Der ist einfach so ein sympathischer Typ irgendwie, ne? Das ist jetzt nicht so ein, der wirkt gar nicht arrogant und so. Also eigentlich so ganz, ganz witzig.
Man merkt ihm auf jeden Fall sehr an, dass er sich auch gut mit Tyson Fury versteht. Also die beiden haben auf jeden Fall Talent für Showmanship.
Ja, auf jeden Fall. Und ich denke auch, ein Kampf zwischen ihm und jedem ist eigentlich von Interesse. Also jetzt abgesehen vielleicht von Joshua nochmal, aber sonst würde ich ihn eigentlich schon auch gegen alle gerne nochmal sehen. Das ist zumindest kein Gegner, wo man sagt, oh nee, oder so, weil also interessant allem auf jeden Fall. Also gerade so vielleicht dagegen. Auch die Leute, die zweite Reihe kriegt vielleicht so ein bisschen hart, ne? Weil man hat ja schon so die Dominatoren im Heavyweight. Aber so alles zwischen irgendwie Platz 5 und Platz 20, das wären ja alles super interessante Kämpfe für ihn. Und ich weiß auch nicht immer, gegen wen ich ihn da vorne sehe und wen hinten. Also, was weiß ich, gegen Ortiz oder so, das wäre doch fantastisch. Oder gegen Pulev oder so. Fände ich viel interessanter als irgendwie Joshua gegen Pulev. Aber das wäre wär so ein schöner Kampf einfach, wo man sich drauf freuen, zumindest so ein bisschen drauf freuen würde. Aber ja. Aber auf jeden Fall, dadurch, durch seine Art, durch es gut zu verkaufen, und er wird auf jeden Fall nochmal wieder einen Title-Shot kriegen. Also auf jeden Fall immer ein Mann, der spannend ist. So. Ja. Und wenn er ein bisschen in seiner Form arbeitet, ja, weiß ich nicht. Also auch der Kampf gegen Joshua, wenn man sich da vorstellt, dass der vielleicht nochmal ein bisschen mehr Pace gehen könnte, wäre der Kampf vielleicht nochmal auch ein Tick interessanter, so, ne? Weil der sah ja nicht schlecht aus gegen Joshua.
Ja, hat aber vielleicht 2-3 Runden gewonnen, wenn es hochkommt.
Ja.
Aber ich glaube, er war auch der Erste gewesen, der mit ihm über die volle Distanz
ging. Ja, genau. Und von daher, wie gesagt, ich sehe ihn immer gerne. Ich würde ihn auch zum Beispiel vielleicht für Usyk, wäre das auch ein fantastischer Prüfstein, so, ne? Weil wenn. Das wäre so ein Kampf, wo man sagen würde, ah, wenn Usyk den klar schlägt, so, oder überhaupt schlägt, was ich schon glaube, aber muss er ja auch erstmal beweisen, so, dann ist wäre Usyk auch so in der Verlosung für ganz oben, ne? Was er ja sowieso schon ist, aber es gibt auf jeden Fall viele interessante Aufgaben für Parker.
Ist Parker gesperrt worden? Wenn du hier auf der Boxrec-Seite bist, steht da auf der linken Seite auf seinem Profil Enrollment issued by
ne?
Von der WADA bis zum 1.4.2021.
Ich glaube nicht, weil diese Warnung hat mich schon bei vielen anderen Boxern auch schon irritiert. Das steht bei echt vielen. Klick dich mal woanders rein.
Okay.
Ich glaube nicht, dass das irgendwie was mit der Sperrung, das muss irgendwas anderes heißen. Weil vielleicht wie er lange an dem Programm teil. Ich weiß es nicht, aber mir ist es auf jeden Fall bei schon zu vielen Boxern aufgefallen. Also die können ja nicht alle gesperrt sein. Geh mal auf andere, klick mal auf irgendeinen anderen. Zum Beispiel hier, Dillian White, da steht genau das Gleiche. Da steht auch genau das Gleiche und auch.
Ja, Matthias Fühl steht auch das Gleiche.
Ich glaube, dass die mit dem Programm vielleicht irgendwie zusammenarbeiten oder bis dahin getestet werden. Ich glaube, es heißt eher was anderes.
Oh, aber okay.
Es ist halt irgendwie ein bisschen, ja, man denkt, ich dachte es auch mal zuerst, hä, sind die jetzt gesperrt und so? Also es ist ein bisschen nicht gut irgendwie erklärt, ne? Da ist ja auch nichts zum Anklicken, dass man weiß, was das jetzt genau ist. ID steht da irgendwas.
Ach, warte mal, Enrollment heißt doch so viel wie Anmeldung. Ja, das heißt, dann ist der da wahrscheinlich angemeldet.
Beim WADA-Programm wahrscheinlich.
Das heißt, dann hat der wahrscheinlich jetzt irgendwie so eine Mitgliedschaft. Okay, ich hab's.
Wahrscheinlich, aber trotzdem komisch, ne, dass das dann so ein festes Datum, ja, wie lange man da irgendwie dann sich den Dopingtest unterzieht, ist aber auch irgendwie merkwürdig, ne? Genau bis 1.4.2021, so keine Ahnung. Ist halt so, und danach nicht mehr. So, ja. Wird wahrscheinlich für alle immer so gemacht, die bei diesem Programm mitmachen. Die haben wahrscheinlich ein so Stichdatum und dann wird es irgendwann erneuert, so, aber ja, keine Ahnung. Sollten sie vielleicht mal irgendeine Erklärung da dazu schreiben per Boxrec.
Ja, oder wir sollten einfach besser Englisch lernen.
Ja, oder das, aber trotzdem, man kann ja nicht, trotzdem, so, ich glaube, da müsste mehr Text so stehen. Selbst dann weiß man ja nicht so genau, was das heißt, weißt du, so.
Ja, ja, klar.
So, es wäre ja so ein bisschen so ein Link zu irgendeiner Erklärungsseite, so, weil was heißt es denn, dass sie jetzt ständig getestet werden? Wie oft werden sie getestet? Nur wenn sie kämpfen? Also da gibt es ja viele offene Fragen, so, selbst wenn das jetzt irgendwie in Teilnahme im Programm so heißt. Ja, aber damit beschäftigen wir uns ja dann nächste Folge so ein bisschen mehr auf jeden Fall.
Genau, da haben wir nochmal geplant, eine Doping-Folge aufzunehmen. Also nicht, dass wir dann dopen, aber wir haben uns...
Noch nicht. Erst wenn wir dann 3 Millionen Titel schon.
Genau, für die nächste Folge kommen wir, schnupfen wir alle Koks.
Und Steroide.
Und schreien einfach die ganze Zeit während des Podcasts dann in das Mikro. Ich habe so eine gute Idee, so eine geile Idee, da muss ich drüber reden.
Wer weiß, vielleicht sehen wir auch schon aus in der nächsten Folge wie Schwarzenegger, das kann ja sein.
Lou, we are so glad to be in this nice box podcast,
ja. Ja.
Achso, auf jeden Fall, ja, falls ihr noch Fragen habt zum Thema Doping, stimmt, könnt ihr uns auch noch vielleicht schicken. Wenn ihr schnell seid, können wir sie vielleicht noch mit in die Folge aufnehmen. Am besten per Facebook, entweder Privatnachricht oder Instagram auf der Box-Podcast-Seite. Ja, entweder öffentlich oder privat. Wenn man sich nicht öffentlich machen möchte, kann man auch gerne uns privat eine Nachricht schicken. Ja, auf den Fanseiten sozusagen vom Box-Podcast. Auf jeden Fall danke für die Fragen.
Ja.
Und ja, bis zum nächsten Mal, oder?
So ist es. Dann Servus.
Tschüss.